Wenn irgendjemand noch eine Sekunde zweifelt, dass Toni Rüdiger nicht für diese Mannschaft spielen sollte. Ich habe eine Frage an dich übrigens. Du kennst auch Flutschfinger, ne?
Klar.
Das ist das Eis.
Das Eis, hast du recht.
Das ist Eis schlechthin.
Auf jeden Fall.
Mach mal bitte deine Finger so, wie ein Flutschfinger aussieht. So, ist das nicht der Taui-Zeigefinger?
Ja, natürlich.
Können wir daraus bitte mal eine
Flutschfinger, ja verdammt.
Können wir da mal eine Verschwörungstheorie draus stricken?
Oh.
Ja, dass der IS es geschafft hat, in jede deutsche Eistruhe den Taui-Finger, der ja auch Toni Rüdiger vorgeworfen wird. Also der Flutschfinger-Skandal wird noch aufzuarbeiten sein. Als nächstes müssen wir uns dann doch auch dem braunen Bären widmen. Na, Mikro, ey Mann.
Suse, Paul, hallo.
Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Zweimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Eben die volle Familienpackung.
Es ist Sonntag, der 30. Juni um fast 7:15. Es ist 20:07 und wir nehmen die Familienpackung für euch auf, die Montagsfolge. Mein Vater guckt jetzt in die Zukunft.
Mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Mein Name ist Hajo Schumacher, ich bin Journalist und ja, Rummeiner. Mir gegenüber sitzt mein bezaubernder Sohn Paul. Hallo lieber Paul, Gartenbauer und Musiker. Was ein Wochenende. Die deutsche Mannschaft spielt, die Engländer, die Spanier, die Franzosen wählen. Also richtig was los. Aber wir fangen an, wie jede Woche erstmal mit unserer Rubrik Leider lustig. Was ist dir Erweiterndes widerfahren die Woche?
Ja, ich habe etwas Kalkofeskes mitgebracht.
Ja.
Ein Witz, auf den er bestimmt stolz wäre, wenn er den hört. Also er wäre auf mich stolz, hier auf den Witz.
Oliver Kalkofe.
Auf jeden Fall. Wenn auf der Grillparty der Halloumi-Grillkäse und der Wiesenhof-Brutzler, keine Werbung, alle sind, ist das ein Wurst-Käse-Szenario.
Oh, ja, der ist ein ziemlicher Kracher. Ich war sehr gerührt, muss ich sagen, weil Glastonbury, das ist ja so die Mutter aller Open-Air-Festivals in England und da hat Coldplay als Headliner gespielt und Coldplay ist hier die Stadionband schlechthin, Chris Martin. Ich gestehe, ich habe sie schon dreimal live gesehen und das Stück, was mich immer wieder total rührt, ist Fix You.
Mhm.
Tears stream down on your face. Und sie haben den Held ihrer Jugend, haben sie auf die Bühne geholt, Michael J. Fox aus Zurück aus der Zukunft, der an Parkinson leidet und offenbar auch schon etwas fortgeschritten, saß im Rollstuhl mit einer Gitarre und hat dieses Stück mitgespielt. Und Chris Martin hat gesagt, er sei immer der Held ihrer Jugend gewesen, also der Coldplay-Musiker. Und das Publikum war so gerührt und ich auch. Und ich fand das einfach einen zu Herzen gehenden Moment. Und man merkte, dass Michael J. Fox vielleicht nicht mehr so alles genau mitkriegte, aber er merkte, dass der Energie war.
Wie alt ist denn der inzwischen?
Oh, ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, so wie ich.
Aber so. ich muss
über 50.
Ja, spannende Aktion. Ich finde das auf jeden Fall auch immer cool, wenn man herausfindet, dass Schauspieler eigentlich multimedial unterwegs sind. Also ich kann das allen Leuten, die irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht über das Wochenende nicht so viel gute Laune gesammelt haben und mal so einen richtigen Push für einen Montag brauchen, den kann ich das Reggae bzw. Reggaeton-Album von Steven Seagal sehr ans Herz legen. Ich sage nichts weiter, hört sich einfach mal an.
Der Schauspieler, etwas so klerikal unterwegs ist.
Ja, der auch in allem so ein bisschen unterwegs
ist. Ja, weil Schauspieler glauben ja auch, dass sie Bücher schreiben können und Musiker glauben, dass sie malen können, sie Udo Lindenberg. Hältst du das eigentlich, das interessiert mich jetzt, du als Künstler, als Musiker, glaubst du, dass es sowas wie ein künstlerisches Gen gibt? Das heißt, wenn man Musik machen kann, dass man sich dann auch besser in Malerei oder Dichtkunst oder so reinfühlen kann?
Also ich denke, dass mit dem Erwerb einer kreativen Fähigkeit die Möglichkeit oder über die Ausübung und die Praktizierung dieser Fähigkeit die Möglichkeit in dieses kreative Gen einzutauchen und es auch in anderen Geschichten wahrzunehmen und in anderen Dingen wahrzunehmen. Ich denke, dass das der eigentliche Punkt ist.
Also vielleicht auch den Mut hast, deinen eigenen Kram
vor allem den
anderen Leuten zu zeigen.
Ja, voll.
Ne? Weil ich glaube, das ist ja die größte Überwindung, sich auf eine Bühne zu stellen und egal, ob ich meine Bilder ausstelle oder wie du auf der Bühne Musik mache,
Es
ist immer ja auch so ein, boah, ich zeige mich,
ich mache mich
nackig. Und jetzt müsst ihr was dazu meinen. Wir fangen an mit unserer ersten Rubrik. Haken dran. Was kommt diese Woche nicht vor, mein Lieber?
Ja, bei mir wäre es eigentlich Fußball gewesen, aber da möchte ich dir nur eine kleine Frage vorneweg stellen. Wie schätzt du die DFB 11 ein? Ist der Spitzname von Joshua Kimmich eher Kimmeritze oder eher Yoshi Kimchi?
Sind das ernsthafte Spitznamen oder ausgedachte?
Nein, das waren ausgedacht.
Also ich finde Joshua Kimchi finde ich eigentlich ganz lustig.
Der ist ganz gut, ne?
Zum Koreanischen.
Yoshi Kimchi ist, also ist fast schon einen drüber. Kimme oder Ritze wäre halt so vielleicht eher Regionalliga.
Ja, finde ich. oder drunter. Was bei mir nicht vorkommt, ist leider nicht Donald Trump, weil über das CV-Duell gegen Joe Biden muss geredet werden. Die Italiener kommen nicht vor und ich hätte so wahnsinnig gerne auch die Engländer nicht vorkommen lassen, aber die haben ja das Spiel gegen die Slowakei so gerade nochmal gedreht. Shoutout für die Slowaken, die sich wirklich 95 Minuten lang tapfer gewehrt und zum Teil auch echt besser gespielt haben. Ja, und dann ein unfassbar toller Fallrückzieher von Jude Bellingham und Bayern-Stürmer Harry Kane hat dann auch nochmal eingelocht. Naja, und das war's. Das zweite Ergebnis macht mir ein bisschen mehr Sorgen. Die Spanier sind wieder mal relativ souverän im Spiel gegen Georgien. Muss man dazu sagen, weil es auch nicht der härteste Gegner. Aber das ist der Viertelfinalgegner der deutschen Mannschaft. Und ich gestehe, das ist schon ein bisschen auch ein Finale. Also Deutschland-Spanien, es war AfD-Parteitag in Essen, darüber will ich nicht weiter reden. Letztendlich gewinnt die deutsche Mannschaft ja nicht nur gegen Spanien, sondern auch gegen AfD-Deutschland, weil viele AfD-Vertreter, allen voran Björn Höcke, sagen, ey, das ist nicht meine Mannschaft, woke Multikulti-Truppe. Und ich muss nur mal sagen, Toni Rüdiger, was der am Samstag eine Neuinterpretation einer epischen deutschen Fußballerfigur geschaffen hat, nämlich der Schmerzensmann. Wir erinnern uns, ich glaube, es war Dieter Hoeneß, der hat mal mit dem Turban gespielt. Bastian Schweinsteiger im WM-Finale, der hatte diesen Cut unterm Auge. Also der blutende deutsche Fußballer, der immer noch weiter rackert, das ist so. Und Toni Rüdiger, du merkst es genau, boah, der hat hinten im Oberschenkel hat er irgendwas und hat sich trotzdem überall reingeworfen. Und ey, Deutscher geht's nicht. Ja? Wenn irgendjemand noch eine Sekunde zweifelt, dass Toni Rüdiger nicht für diese Mannschaft spielen sollte. Ich habe eine Frage an dich übrigens. Du kennst auch Flutschfinger, ne?
Klar.
Das ist das Eis.
Das Eis, hast du recht.
Das ist Eis schlechthin.
Auf jeden Fall.
Mach mal bitte deine Finger so, wie ein Flutschfinger aussieht. So, ist das nicht der Taui-Zeigefinger?
Ja, natürlich.
Können wir daraus bitte mal eine
Flutschfinger, verdammt.
Können wir mal eine Verschwörungstheorie draus stricken?
Oh.
Ja, dass der IS es geschafft hat, in jede deutsche Eistruhe den Tauidfinger, der ja auch Toni Rüdiger vorgeworfen wird, weil er den zum Start des Ramadan einmal gezeigt hat und bei dem offiziellen EM-Foto auch noch, weil ihn da der UEFA-Fotograf sogar gebeten hat. Marc ter Stegen, der Ersatztorwart, hat das Gleiche. Also der Flutschfinger-Skandal wird noch aufzuarbeiten sein. Als nächstes müssen wir uns dann doch auch dem braunen Bären widmen. Wir kommen zur nächsten Kategorie und zwar Volkes Stimme. Der gute Werner, ganz herzlichen Dank dafür, hat unsere Freitagsfolge gelobt, wo deine Mutter und ich uns unterhalten haben über das Thema Erfolg, wie wir Erfolg definieren. Ich gehe davon aus, dass du nicht die Zeit gefunden hast, die Folge zu hören.
Leider nicht.
Aber was glaubst du, hat dein Vater gesagt, was für ihn ein besonders großer Erfolg im Leben ist?
Natürlich der Werdegang seines großen Sohnes und
ja, in Teilen.
Die Erziehung, die er mir hat zugutekommen lassen.
Nee, ich weiß nicht,
Familie.
Ja, Volltreffer, Familie. Tatsächlich ist es so, wenn man nach 60 Jahren das Leben zurückguckt, ja, da waren so beruflich ein paar Sachen dabei und auch sonst so ein paar Höhepunkte, aber eine funktionierende Familie. Und ich habe einen Satz aufgeschnappt, den ich wirklich ganz toll fand. Ich weiß nicht, wer der Urheber ist, aber der sagt, du bist ein erfolgreicher Mensch, wenn deine erwachsenen Kinder gerne nach Hause kommen und ihr über alles reden könnt. Das klingt so banal, aber ich kenne so viele Familien, wo das nicht der Fall ist und ich bin bereit, diese Erfolgsdefinition zu teilen. Wir kommen zur nächsten Rubrik. Der Untergang, nicht des Abendslands, aber der Untergang der Woche. Ja, wo ist Deutschland diesmal untergegangen?
Ja, ich weiß gar nicht, wo Deutschland untergegangen ist, aber wo gerade so Leichen nach und nach auftauchen, das ist am Mount Everest.
Ja.
Und das wird auch gerade während dieser Sommer Sommermonate da so ein bisschen unappetitlich, denn während der großen Schneeschmelze werden dann diese Körper, die dort aufgrund der tiefen Temperaturen und der doch sehr hohen Schneedecken lange Zeit komplett tiefgefroren waren,
ja,
innerhalb sehr kurzer Zeit enthaut.
Die tauchen nicht wieder auf, sondern die tauen wieder
genau,
auf.
Genau, die tauen wieder auf und dann muss man die halt auch mit Sack und Pack, also die frieren ja häufig dann auch mit einem größeren Rucksack dann da irgendwo fest und die muss man dann da wieder runter transportieren. Und dieser Massentourismus am Mount Everest, also ich weiß nicht, ob du dir in den letzten Monaten mal so dieses diese Basecamp-Stätte angeguckt hast.
Wir waren da ja.
Ja, aber das hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was wir damals gesehen haben.
Das ist ja wie an einer Rolltreppe anstehen, ja, wenn der ICE von Hamburg im Berliner Hauptbahnhof unten einläuft.
Ja, voll.
Ne? Und das Schlimmste, was mir jemand erzählt hat, der sich da ein bisschen auskennt, der sagt, wenn du Geld genug hast, dann mietest du dir 3-4 Sherpas und die bauen so eine Art Seilkonstruktion um dich rum. Das heißt, die ziehen dich da praktisch hoch,
ja,
und reichen dir dann immer wieder eine frische Sauerstoffflasche an.
Ja.
Das heißt also, dieses Abenteuer, ich muss mich jahrelang vorbereiten und klettern und erstmal auf 6000er zum Akklimatisieren oder so, alles für den Arsch. Mit genügend Kohle zieht man dich den Everest drauf und du kannst sagen, I did it.
Ja, noch so ein Leidensmann, der Reinhold Messner, oder? Also das ist auch so, passt da auch
vor. Der hat was Schlaues gesagt, was leider jetzt auch zu spät ist. Der sagt, durch seine viele Kletterei auf die 8000er hat er diesen Massentourismus natürlich auf eine Art auch mit befördert.
Mhm.
Weil viele Leute gesagt haben, ey, kann ich auch, mache ich auch.
Ne? Oder auch, weil sie vielleicht die Schönheit nachempfinden wollen, von der er berichtet hat.
Von den Müllhaufen, die sich da am Wegesrand stapeln. Ansammeln.
Ja.
So, und jetzt machen wir die Werbung. Werbung Ende und weiter geht's. Ja, mein Untergang der Woche ist gar keiner. Ich möchte nur mit einem Bullshit-Bingo-Beitrag aufräumen. Olaf Scholz kommuniziert nicht. Ist ja so ein Satz, den hörst du in jedem zweiten Kommentar, an jedem zweiten Stammtisch und überall. Und ich möchte einfach mal sagen, das stimmt nicht. Ich habe so unglaublich viele Interviews inzwischen gesehen. Fast jede Woche, jetzt war Sommerinterview, 2 Wochen vorher war G7-Interview. Und doch, er kommuniziert. Ich finde zum Beispiel seine Anregung, Bürgerräte mitzubeteiligen, wenn es um die Aufarbeitung der Corona-Krise geht, finde ich eine gute Anregung.
Mhm.
Das heißt, er kommuniziert schon, er kommuniziert nur anders, er kommuniziert vorsichtiger, manchmal auch ein bisschen ja verschraubter, wie Juristen halt so kommunizieren, aber zu sagen, er kommuniziert nicht oder er erklärt nicht, das ist einfach falsch und ich möchte, dass wir uns kollektiv davon verabschieden und einfach mal wieder drauf hören, was er sagt, wenn auch zwischen den Zeilen. Ich will um Gottes Willen hier keine Ehrenrettung von Olaf Scholz betreiben, ich sage einfach nur, diese ewig wiederholte Weisheit, er kommuniziert nicht, die ist einfach falsch. Wir kommen zur nächsten Rubrik, und zwar draußen vor der Tür. Ich habe es ja schon angedeutet, das Duell Biden-Trump. Selbst die schlimmsten Befürchtungen wurden von Joe Biden locker übertroffen. Das war wirklich echt an Peinlichkeit schwer zu überbieten.
Und es war ein bisschen gruselig. Ne?
Es war wirklich gruselig. Dass der jetzt nicht fit ist, okay, aber der soll noch mal 4 Jahre machen.
Ja, ja.
Beziehungsweise 4,5. Wie soll das gehen? Und die Demokraten sind wirklich massiv leichtsinnig gewesen. Keinen Nachfolger, keine Kronprinzessin, irgendetwas aufzubauen. Dieser feuchte Traum, Michelle Obama macht's, was irgendwie so eine Hollywood-Story ist, aber Michelle hat, soweit ich aus dem Hause Obama höre, hat überhaupt keine Lust. Die hat die Jahre im Weißen Haus als Knast empfunden und dieses Leben in der Öffentlichkeit auch. Und liebe Michelle Obama, ich kann das gut verstehen.
Ja, ich denke auch.
Und wenn jetzt Menschen kommen und sagen, du musst Amerika retten?
Ja, die Augen einer ganzen Nation ruhen auf dir und dann musst du jetzt auf einmal das wieder aus dem Dreck ziehen. Das mit Biden habe ich auch null verstanden und das ist ebenso unverständlich wie die erneute Nominierung von Olaf Scholz. Also ich weiß auch, dass ihnen da nicht wirklich eine andere Wahl bleibt. Also das verstehe ich genauso wenig.
Also, wir haben von Martin Schulz, das war der Kanzlerkandidat 2019, haben wir gelernt, Kandidaten, die ganz gut beleumundet sind, der ist ja mit 100% oder so da gewählt worden, heißt noch lange nicht, dass die auch so einen Wahlkampf überleben. Das heißt, wenn die SPD wechseln sollte, dann im allerletzten Moment, aber garantiert nicht über ein Jahr vor der Bundestagswahl. Naja, Entschuldigung, die Umfragen weisen auf ganz genau einen hin und das ist Boris Pistorius, den ich übrigens vergangene Woche bei den Stachelschweinen, ein altes Kabarett-Theater hier in Berlin, getroffen habe. Da saß er ganz lässig, Jeans an, Hemd aus der Hose mit seiner Partnerin und hat sich über das Programm Pfostenbruch amüsiert. Ich war auch Gast zusammen mit Frank Goosen. Frank Goosen wiederum, Ruhrpott-Literat, Fußballexperte, war sogar mal im Aufsichtsrat vom VfL Bochum, hat er seit ungefähr 100 Jahren eine Dauerkarte und hat diesen wundervollen Ruhrgebietssatz geprägt, woanders ist auch scheiße. Ja. Das ist inzwischen T-Shirt-Text und allein dafür, also ein Lexikon an Anekdoten und Geschichtchen aus dem Fußball, Frank Goosen, ganz, ganz groß. Und wo wir gerade im Ruhrgebiet sind, Carsten Broster, dein Freund, den wir auch schon hier im Podcast hatten.
Das ist mein Kanzlerkandidat.
Der Kultursenator der Stadt Hamburg. Ja. Super Typ, wahnsinnig belesen und beschlagen, wenn es um Musik geht, insbesondere amerikanische Rockmusik, hat eine Ehrenrettung für Gelsenkirchen verfasst. Und zwar, jede Stadt ist auf ihre Art schön, heißt die Überschrift in der Süddeutschen Zeitung, nachdem sich ja insbesondere Engländer und Schotten irgendwie ganz fürchterlich über die Gelsenkirchener Straßenbahn aufgeregt haben. Also, ne, Gelsenkirchen, we love you, auch wenn es schwerfällt. Wir kommen zur Kompetenz. Jörg Quos, heute mal mit einem neuen Format, weil die Frage, wie geht's der Ampel, hat uns in den letzten Monaten doch ganz schön zugesetzt, zumal Jörg immer nur sagen konnte, oh Gott, es ist noch schlimmer geworden.
Bitte nicht.
Jörg macht diesmal Gewinner und Verlierer der Woche. Mal gucken, was dabei rauskommt. Jörg Quos, Chef des Berliner Büros der Funke Mediengruppe, der die Tageszeitung der Funke ist, die WAZ, das Hamburger Abendblatt, die Berliner Morgenpost, die Thüringer, die Braunschweiger und noch viele andere mit frischem Zeug aus der Hauptstadt versorgt. Jörg, hau raus.
Hallo Hajo, hallo Paul. In dieser Woche frage ich mich nicht, wie es der Ampel geht, sondern ich frage mich, wer waren eigentlich die Gewinner und Verlierer in dieser Woche? Und da blicke ich einmal auf Deutschland und einmal auf Europa. In Deutschland war der Verlierer der Woche für mich ganz klar eine Verliererin, nämlich Alice Weidel. Die AfD-Chefin wollte auf dem Parteitag in Essen, bei dem es bemerkenswert viele engagierte Gegendemonstranten gab, mit einem exzellenten Ergebnis im Kreuz wieder Vorsitzende werden und gleichzeitig damit die Kanzlerkandidatur für die AfD verbinden. Und aus dieser Aktion wird vorerst mal nichts, denn ihr Co-Parteichef Tino Chrupalla hat besser abgeschnitten, was Alice Weidel überhaupt nicht erwarten konnte. Tino Chrupalla ist der totale Gegenentwurf zu Alice Weidel, ein Handwerker aus dem Osten, genannter Malermeister mit einem kleinen Betrieb. Beim ersten Mal, als er ins Amt gewählt wurde, hatte er 53% und diesmal kommt er tatsächlich auf über 80%, liegt noch vor Alice Weidel, die mit 79% hinter ihm liegt und könnte einen Anspruch an die Kanzlerkandidatur erheben. Und Alice Weidel ist von Reportern daraufhin angesprochen und hat das sehr schmallippige Konter nach dem Motto, die paar Stimmenunterschied, die werden ja die Kanzlerkandidatur ja nicht entscheiden. Man merkt, wie angefressen die Parteivorsitzende ist. Sie ist ja der totale Gegenentwurf zu diesem Handwerksmeister aus dem Osten. Sie ist eine sehr untypische AfD-Politikerin, lebt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung mit einer Frau, die ihre Wurzel in Sri Lanka hat und muss jetzt sehen, wie sie der Partei mit einem schlechteren Wahlergebnis als Tino Chrupalla ihre Kanzlerkandidatur schmackhaft haben will. Der Gewinner ist dann natürlich Tino Chrupalla. Er gilt ja innerhalb der AfD als gemäßigt, aber diesem Adjektiv sollte man nicht auf den Leim gehen. Auch Tino Chrupalla ist ein harter Rechter und nicht zu unterschätzen. Er hat sich auf diesem Parteitag überraschend durchgesetzt gegen eine Parteichefin, von der alle im Vorfeld behauptet haben, das wird ein Durchmarsch für die blonde Intellektuelle, die berüchtigt ist für ihre scharfen Reden im Bundestag und auch auf dem Parteitag in Essen hat sie eine furchtbar scharfe Rede gehalten und die Regierung empfohlen, haut endlich ab. Das ist ein Sprachstil, wie man ihn eigentlich in der Politik nicht kennt und wie man sich ihn auch nicht wünscht. Und ich gehe fest davon aus, dass diese Schärfe, dieser Stil von Alice Weidel jetzt noch aggressiver wird, weil sie sich ja schließlich ordentlich in Position bringt.
Ja, lieber Jörg, und jetzt verrate uns auch noch deinen Verlierer. Ich ahne da schon, wer es sein könnte.
Ja, und jetzt blicke ich noch auf das Ausland, genauer auf Frankreich. Der große Verlierer ist Präsident Emmanuel Macron. Der hatte nämlich nach den Europawahlen, die für seine Partei furchtbar schlecht gelaufen waren, kurzerhand die französische Nationalversammlung aufgelöst und eine Neuwahl herbeigeführt. Und diese Neuwahlen sind jetzt für ihn furchtbar nach hinten losgegangen. Sein Mitte-Links-Bündnis ist unter die Räder geraten, liegt irgendwo knapp über 20%. Große Sieger sind Marine Le Pen mit ihrer Kunstfigur, dem möglichen nächsten Premierminister Jordan Bardella, ein junger Mann unter 30, Sohn von Einwanderern. Wenn es für Macron richtig schlecht läuft, wird Marine Le Pen bei der nächsten Runde, bei der zweiten Runde der Parlamentswahl triumphieren und eventuell absolute Mehrheit holen. Und das Land stünde vor einer dramatischen Veränderung. Und Emmanuel Macron müsste die letzten Jahre mit einer rechten Regierung in Frankreich leben.
Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Und natürlich wollen wir deine Expertise auch, was die nächste Woche angeht. Worauf müssen wir achten?
Natürlich wird besonders wichtig die zweite Runde der Parlamentswahl in Frankreich. Aber super spannend wird auch die Wahl in Großbritannien, die Neuwahl im britischen Unterhaus. Dort muss der amtierende Premierminister Rishi Sunak versuchen, gegen seinen Gegner Keir Starmer von der Labour Party zu gewinnen. Und es zeichnet sich ab, dass er das nicht schafft. Die Briten haben nach dem Brexit und nach dem wirtschaftlichen Niedergang der letzten Jahre die Schnauze voll, buchstäblich von den Konservativen. Und die Mehrheiten sehen diesmal Labour weit vorne. Aber für mich ist auch besonders wichtig die beginnende EU-Ratspräsidentschaft der Ungarn. Das ist deswegen bemerkenswert, weil natürlich mit Viktor Orban, mit dem ungarischen Regierungschef, eine höchst umstrittene Persönlichkeit, jetzt sehr viel politischen Einfluss auf Europa hat und hat mich vergangene Woche in der Redaktion besucht und wir haben ein großes Interview geführt. Europa will er great again machen. Er benutzt genau die gleichen Worte wie Donald Trump, den er nicht zu 100% korrekt und richtig findet, sondern zu 101%, wie er mir gegenüber betonte. Er ist nach wie vor großer Skeptiker der Migrationspläne in der EU, die er nicht mittragen will und deswegen auch eine 200 Millionen Euro Strafe aus Brüssel kassiert hat. Dass er mit großen Ambitionen loslegen wird, können wir daran erkennen, dass er jetzt ankündigt, auch mit der FPÖ und den tschechischen Rechten eine gemeinsame Fraktion zu bilden. Das wäre eine recht mächtige Fraktion. Er wird die Präsidentschaft der Ungarn nutzen, um Europa so weit wie möglich in seinem Sinne zu verändern.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Jörg. Und wir kommen zur nächsten Rubrik. Kannst du dir nicht ausdenken, crazy shit aus aller Welt. Mein Shit ist ehrlich gesagt gar nicht so crazy, weil erwartungsgemäß hat Macron in Frankreich mit seiner Bewegung Ensemble nur den dritten Platz erreicht, sagen jedenfalls die Prognosen so um die 21%. Le Pen hat 34 um und bei geholt und die Linken so um die 29. Das muss noch nicht so viel sagen, weil alle, die mehr als 12,5% haben, es gibt 577 Wahlkreise sozusagen, jeder entsendet einen Kandidaten, eine Kandidatin. Alle, die über 12% geholt haben, 12,5 kommen in eine Stichwahl. Das heißt, in ganz vielen Wahlkreisen wird nochmal entschieden, links, rechts oder vielleicht doch Macron. Auf jeden Fall kann man eines sagen, Emmanuel Macron hat sich schwer verdribbelt, um im Fußball zu bleiben und es könnte ein 28-jähriger Premierminister gewählt werden.
Hui.
Herr Bardella, der ist 2 Jahre jünger als du. Warum ist der jetzt fast Kanzler in Frankreich?
Ne? Und ich hier noch nicht mal Lokalmatador.
Und du noch nicht mal regierender Bürgermeister.
Genau, ich weiß es auch nicht so ganz. Ich kann mir das nur daran erklären, dass er einfach anders geformte Löcher im Gehirn hat.
Weil, das ist eine sehr gute Überleitung.
Oder? Finde ich auch. Denn bei mir geht es in dieser Woche international um das Thema Blut-Hirn-Schranke.
Ja.
Mir ging es jetzt bis vor diesem kurzen Erklärbär-Video lange Zeit so, dass ich dachte, naja, wir haben da oben dieses Gehirn.
Ja.
Und dieses Gehirn schwimmt da so in seiner Suppe. Und ja, wir müssen halt leben, damit unser Gehirn auch lebt. Und vor allem das Atmen ist wichtig.
Ja.
Das, und
das stimmt nicht.
Doch, das stimmt natürlich. Ich dachte aber immer, irgendwie, da gehen so Adern durchs Gehirn. Mhm. Das ist so ein gut durchbluteter Ort einfach.
Und?
Das stimmt per se so gar nicht.
Wie, das Hirn ist nicht durchblutet?
Doch, aber die Neuronen an sich, die haben nirgendwo auch nur Kontakt mit einer Kapillaren, die Blut führt.
Also die, ach so,
es geht nur um den Gasaustausch.
Die das Hirn zum Hirn machen.
Genau, es geht nur um den Gasaustausch. Ach. Es geht nur um den Sauerstoff, der da oben ankommen muss. Dein Hirn muss atmen.
Ja.
Das ist das Wichtigste. Deshalb wird das Blut dahin transportiert. Das Blut ist also wieder nur Medium quasi, okay, nur für Hämoglobin und dann wird der Sauerstoff daran und so weiter. Und deshalb Blut-Hirn-Schranke bekommt für mich dahingehend einen völlig neuen Spin, weil dein Blut hat eigentlich gar nicht so einen Bock, dein Gehirn hat gar nicht so einen Bock auf Blut.
Das heißt aber rein theoretisch, das Gehirn könnte auch ohne den Blutkreislauf weiterleben, also quasi bei einem abgestorbenen Restkörper, solange es frischen Sauerstoff kriegt.
Genau.
Ich denke da immer an diese ewig Haltbarmachungsgeschichten, dass nur dein Kopf irgendwo noch
genau, oder auf Futurama, wo die ganzen amerikanischen Präsidenten alle in so Regalen dann in so einer.
Wir kommen zu den Family Affairs. Hemmungslose Eigenwerbung. Tretet ihr auf die Woche?
Ja, nee, aber ich weiß nicht, ob ich das. Ich mache das jetzt hier einfach mal. Wahrscheinlich ist das WLAN viel zu langsam und ich überbrücke jetzt hier die letzten Sekunden, wo wir warten.
Klingt doch.
Ja, das waren die ersten Sekunden von unserer neu erscheinenden Single.
Nein!
Uniform, die dieses Jahr auch irgendwann rauskommt. Ich weiß gar nicht wann. Wir haben uns natürlich die verrücktesten Strategien ausgedacht. Der Social Media Content wird crazy, Leute. Ich sag's euch.
Ich bin so gespannt. Es klingt ein bisschen nach neuer deutscher Welle.
Ja, ne?
Ach, soll es auch?
Nee, aber normal.
Versehen.
Es ist ja immer so, ne? Der Keyboarder daddelt dann immer 10 Minuten an irgendwelchen Knöppels da auf seinem Gerät rum und am Ende hört sich's dann an wie Nena. Und alle sind so, wow, ja, ist aber sind wir natürlich gar nicht, ja. Aber ist toll.
Ja, ich habe eine relativ ruhige Woche. Ich moderiere am Donnerstag bei der Deutschen Welle die Talkrunde Quadriga und bin in einem Deutschlandradio bei Corbinian Frenzel, Studio 9 im Humboldt-Forum am Donnerstag um 13 Uhr. Eintritt frei in dem großen Stadtschloss. Es ist echt irre, da bauen die so ein kleines Studio rein. Akustisch eine Riesenherausforderung, weil es tierisch hoch ist und du dann so ganz schnell so einen Hall hast. So, wir kommen zur Tiergeschichte. Da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt. Ich habe sogar zwei.
Ja, also man kann das Baby-Zwergflusspferd aus dem Berliner Zoo nach wie vor benennen.
Ach,
der Name sollte gerne weiblich sein und einen Berlin-Bezug haben.
Okay, Franziska.
Und ich finde Berliner.
Ich finde es ganz geil, eigentlich. Find Franziska Giffey, Franziska von Almsig.
Nee,
nein. Okay, alles klar. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Wir haben einen neuen Mitbewohner in unserer Datsche, also in der Nähe.
Ach, Biber?
Nein, ein Grünspecht.
Ah.
Und der Grünspecht hat einen lachenden, meckernden, ganz komischen Ruf.
Du fühlst dich jetzt immer verarscht.
Ja, wir, Mama und ich lagen da in der Sonne und unterhielten uns und dann meckert er. Der kommentiert unsere Gespräche. Also auf jeden Fall fühlt er sich ganz heimisch. Und dann gibt es eine neue Methode, Nashörner zu markieren. Und zwar die Nashornhörner. Und zwar wird ein ganz, ganz kleines Loch in das Horn gebohrt und da kommt eine ganz geringe Menge radioaktiver Substanz rein und dann wird das Loch wieder zugemacht und du siehst das nicht. Also so. Das heißt, das Nashorn hat künftig ein strahlendes Horn. Also nicht so, dass man es nachts sehen könnte, das ist ein Leuchthorn.
Das Uranhorn.
Aber diese Minimenge radioaktiver Stoff, der angeblich nicht schädlich ist für das Tier, wird aber, wenn das Horn dann irgendwann mal abgesägt ist und Wilderei und Nashornhörner klauen, ist ein Riesenthema. Wenn du versuchst, dieses Nashorn dann in deinem ganz normalen Gepäck, zum Beispiel in einem Flugzeug zu transportieren, dann schlagen die Detektoren an.
Verstehe.
Das heißt, das Nashorn ist markiert, ohne dass der Dieb oder Schmuggler oder auch immer das weiß. Wo wir gerade bei Substanzen sind, ich hatte vergangene Woche völlig vergessen, schon verdrängt, mal wieder, wie alle paar Jahre, eine große Hafenrundfahrt, also eine Darm- und Magenspiegelung.
Oh ja.
Ich gestehe, ich gehe eigentlich nur wegen des Betäubungsmittels Propofol dahin, was einen da einfach für eine Stunde oder zwei so herrlich ausnockt. Du hast das Gefühl, du hast 8 Wochen am Stück geschlafen hinterher. Also echt toll. Ja, und die gute Nachricht ist, du wirst deinen Vater zumindest, was diese Bereiche angeht, noch eine Weile einigermaßen fit erleben.
Geil.
Alles dufte.
Ja, das freut mich doch.
So, und wir kommen auch schon zur vorletzten Rubrik. Ups. fast vergessen, was uns noch auffiel. Ich habe eine Fashion-Frage.
Ja.
Du als junger Mann, der
Fashion-Thema, das habe ich tatsächlich fast vergessen.
Weil mir fällt bei dieser Fußball-Europameisterschaft auf, dass doch sehr viele Spieler so eine ganz komische, gerade, also das, was früher der Pony war, das ist jetzt so eine ganz gerade abrasierte Kante oben.
Ist so ein bisschen so eine Playmobil-Frisur.
Ein bisschen. Ich finde, das ist 120% eine Play. Und zwar in allen Nationen. Also ob das Phil Foden ist, ob das hier Mbappé ist. Mhm. Welcher von den deutschen Spielern? Ich glaube, Maxi Mittelstädt hat auch sowas. Ich kann mich erinnern, dass ich mich das erste Mal über diese Frisur bei Mark Zuckerberg gewundert habe, der die schon vor 2-3 Jahren trug, ich glaube in irgendeinem Gerichtsverfahren. Ich dachte mir, boah, der hat sich da irgendwie neue Haare einpflanzen lassen und die wachsen noch an oder so, aber es scheint wirklich ein Stil zu sein.
Ist das nicht ein Edgar mit Low Taper Fade?
ich weiß von keinem der Worte, die ich gerade benutzt habe, was sie bedeuten.
Lass es einfach stehen.
Es klingt wahnsinnig kompetent. Oder? Ich sehe nur, dass du so old-fashioned-mäßig vorne die Haare so Tim und Struppi-mäßig so leicht kühn aufgestellt hast.
Weißt du warum?
Weil du
Anekdote dazu, weil ich beim Friseur saß und der nicht verstanden hat, dass ich einen Buzzcut wollte, alles auf 4 mm, und hat er mir einen klassischen Herrenhaarschnitt gemacht und lächelte mich so freundlich an danach, dass ich es nicht übers Herz gebracht habe, ihm zu sagen, bitte rasier es alles ab.
Du siehst zum ersten Mal irgendwie sowas wie
diese Normalo, ich sehe diese 0815. Bürgerlich aus.
Ja, du bist nicht mehr mein Sohn. Ja, genau. Hau ab. Ja. Frisier dich unanständig. Ja,
genau. Das hast du dir gedacht, wo sind deine Ohrringe hin? Ja, genau. Und dein Septum. Also was ich fast vergessen habe, das hat auch mit Fashion zu tun. Und zwar geht es um eine Künstlerin. Mhm. Wir waren ja vorhin schon bei den Multimedial-Artists angekommen. Und es geht um die Sänger und Rapper in MIA. Mhm. Dieses Kürzel steht ja eigentlich für Missing in Action. Mhm. Und die junge Frau war damals mit ihrem Hit Paper Planes unglaublich groß. I fly like a get high
like a ich erinnere mich sofort, so wie du singst.
Ja, natürlich, klar. Auf jeden Fall eine Weltkünstlerin und die hat jetzt, sagen wir mal, fashion related, verzeiht mir den Anglizismus, also in Bezug auf Kleidungsstil und Kleidungsmode und die neuesten Styles und Trends, ein Anti-5G, Anti-Wi-Fi, Anti-EMF, Ohm-attuned, 50 bis 75 Dezibel, weiß ich nicht was, Kollektion rausgebracht, die nennt sich Omni, die Marke, mit der sie das macht, zusammengesetzt natürlich als Omni alles, ne? So allumfassend und dann aber geschrieben mit H zwischen O und M, also Ohm, beziehungsweise auch das Om.
Ja, das indische Meditations.
Genau, beziehungsweise Mantra. Auch aber der elektrische Widerstand ist da auch mit enthalten.
Alles drin.
Und diese Kleidung zeichnet sich dadurch aus, dass sie wohl Silber mit als Mikrofaser in den Stoff eingewebt hat.
Und?
Und steht halt überall dabei, schützt zu 99,9% vor Gehirnwäsche, weiß ich nicht.
Durch Handystrahlung.
Genau, durch alle möglichen Strahlungen und auch vor allen möglichen Strahlungen.
Glaubst du, das
volle Kollektion
wird ein Erfolg? Glaubst du, Menschen möchten sich gegen Strahlen schützen mit ihrer Kleidung? Also, ich weiß nur, dass sich Menschen auch so Kupfergeflechte unter das Bett legen, um Erdstrahlen abzuwehren.
Also ich dachte immer, dass man die haben will.
Die Erdstrahlen?
Ja.
Ja, kommt drauf an, in welcher Situation.
Und in welchem Stock auch.
Ja, die nach oben hin werden sie ja
zweiter Stock immer stärker.
Ganz schlimm.
Ja. Also ich weiß nicht genau, was sie damit bezweckt. Ich habe so ein bisschen den Schiss, dass es einigen Leuten, die tatsächlich in sich so einer Abwärtsspirale befinden und sich immer tiefer in so ein Thema reinfressen, es da ein bisschen Munition gibt. Auf der anderen Seite ist es, denke ich, auch zu belächeln. Und ich meine, es kostet jetzt 250 Euro für ein Hoodie.
Das ist schon sportlich.
Das ist sportlich, aber das ist so unverschämte Berliner Fashion-Startup-Preise. Das ist jetzt nicht so, weiß ich nicht, Kanye West Yeezy-Potenzial. So, ne?
Da fällt mir eines noch ein, außerhalb des Protokolls. Es gibt ein neues Krankheitsbild und zwar natürlich digital befeuert und zwar die Wetter-App-Abhängigkeit.
Nein, wie
doch,
geil. Nein,
Leute,
nein.
Die pausenlos auf ihre Wetter-App gucken, egal ob das jetzt Wetter.de oder Kachelmann oder sonst irgendwas ist und entsprechend pausenlos ihre Pläne ändern. Also wenn du zum Beispiel am an diesem Sonntag eine Grillparty geplant hättest hier in Berlin, hättest du sie im Prinzip alle halbe Stunde ab und wieder ansagen können, weil das Wetter einfach total aprilmäßig zwischen Monsterschauer und strahlendem Sonnenschein war alles.
Ja.
Früher reichte ein Blick aus dem Fenster und ein bisschen Feingefühl und du hattest ziemlich genau 50% Trefferwahrscheinlichkeit. Und das war genauso. Wenn du pausenlos auf diese App guckst, ja, also es gibt Radtouristen, die sich schon tonnenweise die falschen Klamotten aufgeladen haben, weil diese Voraussagen natürlich mit allen Imponderabilien dieser Welt gesegnet sind.
Also ich möchte nur...
Und diese Lockerheit, Wetter einfach mal passieren zu lassen, ach, was war das für eine Errungenschaft von früher.
Ja? Platzregen, Guido. Mm. Also wir sind ja nicht unbescholten im Freundeskreis, was Partys angeht, die schnell mal abgesagt werden.
Ja, Platzregen, Guido hat diesen Spitznamen weg, weil er nämlich auch wegen der Wettervorhersage seine Geburtstagsparty abgesagt hat und überraschenderweise war zum Partyzeitpunkt strahlend schöner Sonnenschein. So, wir kommen zur letzten Rubrik. Was, ups, liegt an die kommende Woche, mein Sohn?
Ja, ich habe mich total mit meinen Tomaten verhoben und die wir aus der Gärtnerei geschenkt bekommen haben, sind natürlich viel geiler geworden und auch schon viel weiter, ist auch viel mehr dran.
Und was
war der Fehler? Ich habe mich jetzt prompt belesen. Ach, zu früh, zu kalt. Bin einfach mit den ersten kleinen Sämlingen nicht so wirklich gut umgegangen. Ich hätte sie ein bisschen mehr noch unterstützen müssen.
Zu Hause, was die Temperatur in der Wärme vorziehen.
Genau. Also das hätte man auch schon früher machen können. Ist jetzt natürlich die Frage, ob man jetzt mit diesem Drei-Pflanzen-Limit, was ja tatsächlich für andere Pflanzen gilt, aber dieser Grow-Markt boomt ja gerade wie doof.
Ja.
Und ob ich mir da jetzt noch, weiß ich nicht, so eine LED mal eben bestell und die dann wirklich für Tomaten benutze und ich immer so zwinker-zwinker im Grow-Shop so von wegen, ja, ich will zu Hause meine Tomaten.
Natürlich.
Ja, klar. Aber das habe ich auf jeden Fall nicht ganz so hingekriegt. Ich freue mich aber trotzdem nächste Woche auf die Tomaten, weil ich jetzt so viele Tipps mir angelesen habe, dass ich es kaum erwarten kann, meine Rosenschere in die Hand zu nehmen und diesen Pflanzen dann noch mal ein bisschen zu Leibe zu rücken, beziehungsweise ja die Fruchtbildung ein bisschen hochzusetzen.
Aber das finde ich, also jetzt mal als ehemaliger Erziehungsberechtigter von dir, eine wirklich schöne Botschaft. Also du machst was zum ersten Mal, so Tomaten anziehen, bist natürlich, wäre ich auch, ungeduldig, willst die Dinger irgendwie so schnell wie möglich in den Boden haben, aber es ist noch zu kalt.
Ja, was war meine Philosophie? Ich habe mir gedacht, pass auf, ich sehe jetzt die Tomatensamen früh im Jahr direkt in den Topf, in welchem sie später wachsen sollen. Ja. Damit gibt es keinen Pflanzschock, damit gibt es später also eine bessere Anpassung an ihren allgemeinen Standort, da wo sie wachsen werden. Tja.
So, und du musst jetzt ein Jahr quasi warten, genau, um mit deinem neuen Wissen, mit deinen Erfahrungen nochmal anzufangen.
Genau, und dann kommen die Schnecken.
So, was auch immer, dann wird irgendwas anderes Fürchterliches passieren und nach 3, 5, 7 Jahren wirst du irgendwann die tollsten Tomaten des Planeten züchten.
Aber gegen die Schnecken habe ich Brunnenkresse gepflanzt.
Gegen die Schnecken soll Kaffeesatz, also das, was in der Kaffeemaschine
ist. Das ist auch super Dünger.
Ach ja.
Genauso wie Bananenschalen in Wasser oder auch Sojabohnenwasser.
Guck mal, jetzt haben wir hier noch so ein paar richtig scharfe Pflanztipps rausgehauen. Ich werde diese Woche im Wesentlichen die ersten 3 Tage Krimi schreiben. Ich habe noch 10 Kapitel vor der Brust. Zum Schluss hin kommt richtig Tempo in die Sache und
geil.
Es macht totalen Bock. Ich hätte nicht gedacht, dass mir Schreiben nochmal so viel Spaß macht.
Ja, unser Projekt, was wir hier schon seit mehreren Jahren inzwischen teasen,
unser Song. Auch mal in
Rollen. Ja? Genau, nicht nur den Song, sondern auch das Kinderbuch natürlich.
Das Kinderbuch! Leute, freut euch auf noch mehr Kreatives aus dem Hause Schumacher, wenn wir dazu kommen. Bis eine dann. Schöne Woche euch. Tschüss!
Podcast von Funke.